siehst du diesen Strahl? Er ist für Sarastro bestimmt. Oh,
du bist
für Sarastro bestimmt. Der Mensch ist nicht nur das Wesen, was Kriege führt, was furchtbare Sachen macht auf der Welt, was dabei ist, sich selbst zu zerstören. Nein, der Mensch ist auch das Wesen, was das hier machen kann. Kunst. Momente erzeugt, wo nichts ist, wo man so große Gefühle hat auf einmal, ja, und sich dann dadurch ja auch ganz anders spürt. Das war alles so knieabwärts aufgerissen, das Bein auch. Und ich dachte, gut, also wenn jetzt die Leute kommen, um ihre Fotos von Albrecht Meyer zu machen, der da gleich steht, dann werden sie sich auf den zweiten Blick wundern, warum die Reporterin in einem dermaßen Zustand.
Du bist halt so ein Fan, du stürzt dich vor, du sagst, out of my way. Herzlich willkommen bei Klassik Doppio. Mein Name ist Ineas Hum. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute begrüße ich hier eine Frau. Sie sitzt mir gegenüber mit einem fantastischen T-Shirt. Es steht Mary darauf. Hier sitzt Fanny Tank. Hallo Fanny.
Hallo Ineas.
Fanny, du bist die erste Nicht-Musikerin in meinem Podcast und ich wollte dich unbedingt einladen, weil du eine neue Perspektive in meinen Podcast bringst. Du moderierst nämlich über Musik und du sprichst über Musik und das in einem fantastischen Format, das du auch selber kreiert hast, deine Tankstelle. Ein schöner Weg, mit deinem Nachnamen umzugehen. Wenn ich dich jetzt etwas fragen könnte, du vollendest bitte diesen Satz für mich. Der Zauber klassischer Musik für mich ist
eine Welt, in die ich sonst durch nichts eintreten könnte.
Wow, sehr schön. Ja, dem kann ich zustimmen. Und ich glaube, deshalb beschäftigt man sich ja auch mit klassischer Musik, weil sie so einzigartig und besonders ist. Und in deinem Format schaffst du es, dass Musikerinnen und Musiker kommen und eigentlich über ihr Innerstes sprechen und das vor der Kamera. Wie gelingt dir das, Leute so persönlich vor die Kamera zu kriegen und das über eine große Dauer? Deine Interviews sind ja sehr lange.
Das ist eine schwierige Frage, die ich wahrscheinlich auch selber gar nicht komplett beantworten kann, weil ich bin ja die, die es macht. Also warum sich die Leute am Ende öffnen, müssten vielleicht die Leute eher sagen, warum sie sich wohlgefühlt haben oder so. Aber was ich sagen kann, ist, dass es mich tatsächlich interessiert. Also ich habe schon immer eine große Neugier, was all diese Menschen betrifft. Also Menschen, die Kunst machen, die mit Kunst leben. Ich sage das jetzt wirklich im großen Sinne, jetzt nicht nur Musiker, das können ja auch, sind ja an der Tankstelle auch häufig andere Künste vertreten. Und dazu gehört aber zum Beispiel auch Radiokunst oder auch Menschen, die einfach mit einem künstlerischen Ansatz an Sachen rangehen. Und damit meine ich Leute, die nicht in erster Linie an ein Format oder einen vorgegebenen Rahmen oder ein, ja, das denken, was man vielleicht so Mainstream nennen würde, so macht man das eben, sondern die sich auch andere Gedanken machen, die auch rechts und links gucken, die vielleicht auch in ihrer Herangehensweise nicht immer nur das befüllen und befolgen, was sie so, ja, erstmal vorgesetzt gekriegt haben. Also all diese Menschen haben mich schon immer interessiert und ich spüre da auch eine Verbindung immer da, wo es um alles daneben geht, so um die Zwischenräume, um das, was man sonst nicht erzählen würde oder was vielleicht auch nicht gefragt wird. Und da gibt's ja total viel, weil wenn man sich so normale Interviews anhört oder so, so ich sag mal 0815, ich will jetzt keinen irgendwie diskriminieren.
Wir nennen keine Namen.
Aber es geht immer um dieselben Sachen. Es geht immer darum, um das neueste Album, es sind alles im Grunde Standardfragen, Standardwege, Standardantworten und sowas langweilt mich.
Ja.
Und ich habe das genossen, meinen eigenen Spielplatz da einzurichten, wo ich entscheide, was ich wissen will und wo das auch keine Redaktion tut.
Unsere Redaktion sitzt hinter mir. Das ist eine schöne silberne Kaffeemaschine. Und wir sind ja hier bei Classic Doppio, einem Podcast, der Gespräche mit wunderbarem Kaffee verbindet. Und dieser Kaffee wird auch wieder heute offeriert von der Berliner Röststätte. Ein ganz tolles Unternehmen. Ich kenne die Berliner Röststätte, weil sie hier in der Nachbarschaft ist. Wir sind hier in Berlin-Mitte. Und sie stellen eine Kaffeeröstung her und die heißt Sinfonia. Und da möchte ich dir gerne einen Kaffee anbieten heute.
Ich bin total beeindruckt. Ich gucke diese Maschine an und
sie macht den Kaffee selber.
Ich vermute, jetzt kommen ganz viele Worte, die ich nicht zuordnen kann und eine Riesenliste an Angeboten, die mich total überfordern. Aber Aeneas, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich in diesen Genuss komme heute.
Ja, aber was möchtest du für einen Kaffee?
Ich habe mich vorbereitet und ich weiß, dass das, was mir schmeckt, Flat White heißt.
Flat White mit Kuhmilch.
Das möchte ich, mit Kuhmilch.
Okay, dann mache ich dir jetzt diesen Flat White mit Kuhmilch.
Vielen Dank, Aeneas. Ich freue mich. Ich beobachte dich jetzt dabei. Und ich selber habe zu Hause ja nur einen Vollautomaten, weil ich so faul bin, was all diese Dinge angeht. Und wenn ich mir schon vorstelle, wie du nachher diese Maschine putzen musst, oh. Aber du siehst super professionell aus. Jeder Handgriff ist so dynamisch. Machen wir Partnerlook, Aeneas. Trinkst du immer das Gleiche wie dein Gast?
Immer das Gleiche wie dein Gast, ja. Okay. Ich mag aber auch Flat White einfach sehr, sehr gerne.
Wie oft hast du das geübt, bevor du den Podcast gestartet hast? Also, dass das dann so reibungslos läuft?
Ich mache jeden Morgen für meinen Mann Kaffee. Wirklich.
Das sieht man.
So. Dann, Fanny, cheers mit einem Flat White.
Cheers, Aeneas. Möchtest du mir auch noch sagen, woher du diese schönen Tassen hast?
Ja, das
gehören
sind...
Gehören die zur Maschine?
Nee, die habe ich tatsächlich im Internet gekauft. Das ist ein bisschen eine Tragödie. Wir waren mal im Tessin, mein Mann und ich. Das ist ja der italienische Teil der Schweiz. Und da waren wir in einem Hotel und die hatten unglaublich schöne Kaffeetassen. Und dann habe ich beim Frühstück gefragt, kann ich mir eine Tasse abkaufen? Da meinten sie, nein, wir schenken dir eine. Und dann war das unsere Lieblingskaffeetasse und einmal ist die mir zu Boden gefallen und dann habe ich probiert, diese Tasse dann im Internet irgendwo zu finden und ich habe mich nicht getraut, das Hotel anzuschreiben. Das war mir so unangenehm, dass das Geschenk, was die mir ja mitgegeben haben, kaputt ging. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss jetzt meinem Mann eine Tasse schenken, die equally cool ist. Und weil hier die Maschine ist und da hinten so ein Löwe, ganz klein.
Ah, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe nur die Maschine.
Ist das irgendwie so die perfekte Kaffeetasse für mich?
Die sind echt sehr schön.
Fanny, heute Morgen habe ich mit meinem Mann drüber gesprochen, über Orte, an denen man klassische Musik nicht erwartet. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, dass in Bankfilialen in der Nacht klassische Musik als Abschreckung gespielt wird. Ist dir das schon mal aufgefallen?
Das ist mir noch nie aufgefallen, weil ich mich nachts meistens nicht in Bankfilialen aufhalte.
Aber wenn man so zum Beispiel noch zum Späti will und der nimmt nur Bargeld und man muss halt irgendwie zur Sparkasse oder Postbank.
Ja, meine Nacht-Späti-Zeit ist vielleicht leider, muss ich sagen, ein bisschen vorbei.
Hätte ich dir anders zugetan.
Also ich bin da durchaus noch nachts unterwegs, aber ich statte mich dann so reich aus für diese wenigen Nächte.
Dass du gar kein Bargeld mehr hast.
Dass ich nicht mehr in der Bankfiliale Zwischenstopp machen muss. Aber mir ist es tatsächlich aufgefallen, dass an vielen Bahnhöfen, das ist ja schon länger so.
Ja.
Zum Beispiel haben sie am Hamburger Hauptbahnhof ganz lange das, glaube ich, gemacht, dass sie klassische Musik zur Abschreckung gespielt haben. Ja, das hat ja auch nicht geklappt.
Nein, aber
also
die Leute genießen
das.
Also das
war ja ein ganz doofer Gedanke, genau. Das war ein absolut bescheuerter Gedanke, der gar nicht geklappt hat. Ja. Die meisten genießen das. Und was ich da auch interessant fand, das war ja zum Teil auch richtig gut. Also das war jetzt nicht nur so Weichspüler- Fahrstuhlklassik, sondern das waren richtig gute Stücke zum Teil.
Ja.
Und auch teilweise gar nicht so was Bekanntes. Ich war erstaunt. Also man konnte richtig viel entdecken. Nur wer steht schon gerne stundenlang vom Hamburger Hauptbahnhof rum?
Ja.
Insofern weiter habe ich das nicht verfolgt.
Was könnte man denn machen, deiner Meinung nach, um klassische Musik nicht mehr als abschreckend zu empfinden? Weil es gibt diese Hemmschwelle von vielen Menschen, auch aus meinem Freundeskreis, die sagen, oh, mich jetzt 2 Stunden in ein Konzert zu setzen, ich weiß nicht, ich habe Angst. Was wäre denn dein Tipp, junge Leute oder überhaupt Menschen, die sich fürchten, ins Konzert zu gehen, davon zu überzeugen, dass es nicht schlimm ist, dahin zu gehen?
Ja, die Frage stellt sich ja die gesamte Industrie die ganze Zeit mit manchmal finde ich komischen Antworten. Ich habe kein Rezept oder keine Patentantwort da parat. Mir scheint aber, dass der beste Weg immer über die Menschen ist, also über die Leute, die diese Musik machen.
Mhm.
Ich glaube, wenn es Identifikationsfiguren gibt, die nicht aufgesetzt, nicht in einer Art und Weise, dass sie sich anbiedern und jetzt zum Beispiel unbedingt ganz cool und ganz jung und ganz in der Popkultur verhaftet sein wollen, das halte ich für einen schwierigen Weg, weil dann biedert man sich eigentlich nur der Popkultur an. Das gibt es ja oft. Ja, so junge Classic-Stars zeigen dann, dass sie auch Breakdancer sind oder dass sie auch, das ist alles sicher spannend und das ist auch ganz normal, dass die Menschen, dass das auch Menschen sind, die ganz normal leben. Das meine ich aber nicht so richtig. Sondern eher vielleicht auf so einer tieferen Ebene.
Genau,
also dass Menschen, dass sich halt mehr Menschen vielleicht zeigen als Person und auch mal darüber erzählen, was sie machen. Also zum Beispiel wie jetzt in deinem Podcast oder wie auch an der Tankstelle oder wie in anderen Gesprächsformaten, dass das alles etwas greifbarer wird und dass es eben nicht so. Dieses Problem gibt es ja, glaube ich, auch vor allem bei bestimmten Arten von klassischer Musik. Also meinetwegen ein Sinfoniekonzert oder das sind so Konzertformen, die sehr viel hermetischer sind als, ich würde sagen, die Oper, ja, wo ich viele junge Leute auch sehe, tatsächlich immer wieder, gerade in Berlin. Wenn man da in neuere Stücke geht, das ist total gemischt. Also da glaube ich, herrschen diese Berührungsängste nicht so stark. Ich glaube, es ist mehr wirklich so dieser Konzertsaal.
Man muss
diese
still
doch
sitzen.
Immer noch sehr von Ritualen und bestimmten Förmlichkeiten beherrschte Konzertgattung. So. Und da, glaube ich, hilft total, wenn sich, wie es jetzt ja auch immer mehr passiert, Musiker oder Dirigenten hinstellen, vorne am Bühnenrand etwas erzählen, auch vielleicht mal irgendwo hingehen außerhalb der Philharmonie und darüber erzählen, was sie machen, über die Musik sprechen. Und das muss nicht immer einfach sein, finde ich. Das muss nicht immer heißen, dass man nur noch kurze Hauptsätze spricht und
total.
Bloß nicht mehr als 3 Minuten und alles müssen irgendwie wie Werbeclips. Das finde ich ganz falsch. Darüber könnte ich auch stundenlang mich aufregen. Also ich finde, Leute für Klassik zu begeistern, muss nicht bedeuten, dass man alles runterbricht auf eine total oberflächliche.
Nee, im Gegenteil.
Im Gegenteil, genau.
Das ist ja auch
man
etwas,
muss alle Ebenen zeigen und leben und davon begeistert sein. Und das begeistert dann auch andere.
Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass in Liederabenden moderiere ich immer mittlerweile.
Genau.
Also wirklich seit Jahren mache ich das jetzt. Und ich habe noch nie jemanden gehört, der sagte, das war jetzt ein langer Abend. Also auch wenn ein Konzert 90 Minuten dauern, ja dann doch mit Zugaben etc., dann sagen die Leute immer, oh, das war so kurzweilig und weil du nach allen 6, 7 Stücken mal was gesagt hast, dann haben wir auch gemerkt, du brennst dafür oder ich habe vielleicht mal über den Klavierpart was erzählt, aber sag mal auf einer lockeren Ebene, ich bereite das nicht jetzt großartig vor und mache eine musikalische Vorlesung darüber, das möchte ich gar nicht, aber ich möchte immer dem Publikum diesen Funken übergeben, der in mir, in uns allen ist, der ist ja auch in dir, wenn du moderierst, diese Begeisterung. Das, was du am Anfang gesagt hast, du tauchst ein in eine Welt, in der man sonst schwer eintauchen kann.
Ja,
oder?
Es ist ein Ort so, ja, man geht an einen anderen Ort.
Ja, und ich möchte sagen, join me.
Ja, genau, richtig. Kommt's wir mit. Gehen zusammen.
Ja, ja. Und ich sage auch immer, wenn ich irgendwelche Werke singe, jetzt von, sag ich mal, Komponisten, die nicht so dem gängigen Repertoire angehören, wie, ich weiß nicht, Schönberg oder so, dann sage ich auch immer, vielleicht gefällt Ihnen das jetzt nicht, aber Sie hören danach den Schubert ganz anders oder den Schumann mit ganz anderen Ohren, weil das ist ja alles die musikalische Entwicklung. Ja. Und das ist das, was wir so in der Architektur ja ganz natürlich haben. Wir schauen alte Gebäude an und daneben ist ein Plattenbau. Und da sagen wir, ja, das ist eine andere Zeit. Und wir machen uns gar nicht großartig Gedanken darüber. Und in der Musik hat man so diese ästhetischen Vorgaben, wo man immer sagt, das ist jetzt die schöne Musik. Mozart und Schubert und Schumann und so. Und dann kommt die schwierige Musik. Alles, was danach ist, ist schwierig.
Und jetzt, wo wir reden, fällt mir auch noch ein, wenn ich an meine eigene Prägung und meine ersten Berührungen mit Klassik denke, was ganz, ganz wichtig ist und total unterschätzt wird und unterbezahlt ist und alles, sind die ersten Musiklehrer, die man hat.
Absolut.
Lehrfiguren. Also sowohl an der Musikschule als auch in der Schule.
Ja.
Wenn die charismatisch sind und wenn diese Menschen ganz selbstverständlich mit der Musik umgehen, die sie lieben, sei es Klassik, Pop, Folk, was auch immer, einfach wenn alles nebeneinander gelehrt wird, aber ganz selbstverständlich und so vermittelt, nicht als ein Stoff, sondern als ein Lebensgefühl, dann funktioniert das und dann fühlt man sich auch schon als ganz junger Mensch angesprochen. Also ich habe jetzt mal als ein Beispiel natürlich auch musikalische Früherziehung gemacht und Glockenspiel und Flöte und alles. Und meine Lehrerin an der Musikschule war eine so coole Frau, die hat jedes Jahr tolle eigene Stücke geschrieben für ihre ganze Musikschule, wo alle gespielt, gesungen, getanzt, also mitgemacht haben. Dann hatten wir das Glück, dass das in Hamburg immer einmal im Jahr in der großen Musikhalle dann aufgeführt wurde. Das war natürlich ein ganz was Besonderes.
Das
hat, da hatte sie irgendwie gute Connections. Aber das war zum Beispiel schon so eine Frau, die ganz früh geschafft hat, uns da reinzuholen. Ja. Und dann hatte ich ganz tolle Musiklehrer an der Schule, denen ich immer noch dankbar bin. Besonders einem, der so ein Freak war, im besten Sinne. Der konnte ein Mozart-Stück so spielen, als würde Paul McCartney das spielen. Und dann konnte er ein Beatles-Stück so spielen, als würde Mozart das jetzt spielen. Und so hat er das gemacht. Also wir haben bei dem im Chor, hat er sich verkleidet als Elton John. Dann haben wir irgendwie riesengroße Elton John-Nummern mit dem Chor gesungen. Und genauso haben wir Stücke aus Oratorien gesungen. Ja? Also das war zum Beispiel so eine Person, der war ausgebildeter Organist und aber hatte selbst auch eine Bluesband. Und dieser Mann, der hat uns so fasziniert, auch weil er so selber wie so ein Unikum, so ein Popstar war. Auch nicht aufgesetzt, der war einfach so und hat das geliebt. Und diese Menschen, glaube ich, da fängt es an.
Total.
So, da muss man gucken, dass man die auch fördert und dass man Musiklehrer gut bezahlt und solche Dinge, weil da beginnt's.
Ich habe kürzlich mit einem ehemaligen Dekan einer großen deutschen Musikhochschule über das Thema gesprochen. Bilden wir eigentlich zu viele Musikerinnen und Musiker aus? Weil natürlich, wenn man das jetzt mal runterbricht, ich war ganz lange der Meinung, ja. Also ich habe auch mal in einem Interview gesagt, wir bilden zu viele Opernsänger aus. Es gibt ja, ich weiß nicht, sagen wir mal, es gibt pro Jahr 200 Absolventinnen und Absolventen in ganz Deutschland. Wie viele freie Stellen gibt es denn? Wie viele Projekte? Es gibt immer weniger Arbeit eigentlich, aber wir bilden immer noch mehr aus. Da habe ich das mit diesem Dekan besprochen und der hat mich umgestimmt. Und er sagte, ja, bei Ineas, wenn davon vielleicht schaffen es 3 oder 4, kriegen super Stellen und machen eine Karriere und werden bis zur Rente als Opernsänger arbeiten, so. Der Rest wird sich aber mit Musik weiterhin beschäftigen und wird, wie du sagst, vielleicht machen die noch ein Zweitstudium für elementare Musikpädagogik oder Schulmusik oder Kulturmanagement oder irgendwas mit Musik. Und wenn die auch mal wieder Kinder haben, sind das Haushalte, wo die Werte der klassischen Musik auch zu verstehen wissen und wissen, was ist es für ein Luxus, ein Instrument zu lernen. Das hat mir viel mehr gebracht als nur mein Beruf. Also ich habe Geige gespielt und jetzt bin ich Opernsänger geworden, aber die Geige hat mir so viele Türen eröffnet. Also ich habe Freundschaften geschlossen, ich habe tolle Leute kennengelernt, Sommerlager mit dem Orchester und so. Das ist wirklich eine Welt, in die die Kinder eintauchen, und dieses Gespräch hat mich echt nachhaltig verändert, weil ich seitdem denke, klar, wir bilden vielleicht zu viele Musikerinnen und Musiker aus, die nicht aktiv in dem Beruf dann arbeiten werden, aber sie sind der Musik immer noch verbunden und they surf.
Ja.
Also die helfen unserem Projekt, die Musik in die Welt zu bringen eigentlich.
Ja, wenn sie nicht dann, und das ist ja so ein Problem der Studiengänge häufig, wenn sie nicht zu deprimiert darüber sind, ja,
dass sie
nicht,
geschafft haben.
Ja, oder zumindest nicht dann da ankommen, wo sie vielleicht dachten anzukommen. Ja. Das ist vielleicht so ein bisschen das Problem.
Ja.
Es gibt nur so und so viele Stellen in großen Orchestern für Geiger, basta. Mehr Stellen gibt es nicht.
Ja.
Und wenn es halt so viel mehr, man muss irgendwie schon mit dem Bewusstsein da reingehen, dass man sich vielleicht breit aufstellt.
Absolut, ja.
Also gut, wer bin ich, das zu beurteilen? Weil ich hätte es mich gar nicht getraut.
Ja. Welches war dein Instrument, wenn du jetzt gewählt, oder wenn du jetzt das machen hättest können.
Also ich habe ja auch mal Geige gespielt, tatsächlich 8 Jahre lang. Also bin ich jetzt nicht ganz, ich bin jetzt kein Laie. Ich weiß schon auch, wie diese Instrumente ungefähr funktionieren. Ich bin aber jemand, also deine Frage war, was würde ich sein?
Ja.
Wenn ich mir alles aussuchen könnte und ich müsste nichts dafür tun und ich wäre morgen einfach etwas, dann wäre ich auch Sängerin. Auf jeden Fall.
Cheers, funny.
Das gäbe
dann
gar
würden
keine
wir
Frage.
Zusammen die Zauberflöte singen. Welches Stimmfach?
Das wäre für mich gar keine Frage.
Welches Stimmfach?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, vom Typ wahrscheinlich Koloratursopran.
Königin der Nacht.
Das wäre so, ja, hätte ich jetzt so eine Fee und die würde mich ausstatten mit allen Möglichkeiten, die die Welt zu bieten hat, dann wäre ich... Also, keine Frage.
Sag mal,
so ist es
siehst
nicht,
du diesen
aber
Stahl? Er ist für Sarastro bestimmt.
Oh,
sag das mal.
Aeneas, siehst du diesen Stahl? Er ist für Sarastro bestimmt.
Du bist für Sarastro bestimmt. Ich hatte mal eine Kollegin, ich sage jetzt ihren Namen nicht, die Deutsch war nicht ihre erste Sprache. Und sie hat gesagt, siehst du diesen Stahl? Er ist für Sarastro bestimmt.
Ja, aber es finde ich eigentlich fast besser.
Das war so gut. Der Dirigent hat mich dann gefragt, also du bist doch deutschsprachig. Ja, ich bin aus der Schweiz, ich kann ja, ich gebe kein Feedback. Also, ja, aber könntest du ihr das nur, das ist ein langer Vokal, du kannst das als Kollege ihr sagen. Da ging ich hin, ich habe gesagt, darf ich dir was sagen, du singst so toll. Ich habe das ganz so verpackt. Jetzt das Wort Stahl klingt, ich verstehe das nicht so gut, kannst du Stahl sagen? Hat sie mich angeschaut, so, ja, mach ich, nächstes Mal, next time, no problem. Und dann Vorstellung, es war an einer sehr großen Oper und die Szene kommt und sie steht als Königin und man hört, siehst du diesen? Und sie schaut zur Seite und sieht mich nicht, also ich war irgendwie im Dunkeln und wusste nicht mehr, wie weiter. Stall. Es war so deutlich Stahl. Ich glaube, es haben alle verstanden, dass es nicht mehr um den Stahl ging.
Ja, und haben das Libretto kurzerhand umgeschrieben.
Ja, wir können Sarastro in
wir
den Stall
Wir haben hier einen
schicken.
Fehler gefunden.
Ja, er gehört in den Stall der Weisheit.
Genau.
So. Fanny, du hast so viele Leute vor dem Mikrofon. Du bist ja auch bei Radio Berlin Brandenburg, wo ich auch schon mit dir das Vergnügen hatte. Da durfte ich aber nie den Stau vorlesen. Das habe ich mir immer gewünscht, dass du plötzlich die Sendung wechselst und ich kann die Stau-Nachrichten vorlesen.
Das war ja nur früher so, dass sie dann so reinkamen. Also als ich noch bei Radio 1 war zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das da immer noch so ist, aber da kommen ja die Verkehrs- und Nachrichten Bevollmächtigten, wollte ich schon sagen. Also die Redaktion, die und die Sprecher rein, ja, und stehen da und das ist dann ihr Auftritt. Während bei uns jetzt, bei der Kulturwelle, werden die Nachrichten ja reingeschaltet. Also ich mache nur einen Regler auf und Inforadio liefert dann die entsprechenden.
Und wo sitzen die? Im Haus auch?
Die sitzen auch im Haus, ja. Aber das ist sozusagen, das kommt von irgendwo, wo ich gar nicht weiß, woher. Ich höre es dann nur, ja. Ich sehe keinen, ich ja. höre nur und ich bin immer froh, wenn sich jemand meldet, sobald ich den Regler aufmache. Und wenn nicht, dann...
Sonst plauderst du einfach
dann
weiter.
Dann würde ich weiterreden, genau. Aber deshalb, das konnte ich dir jetzt leider nicht bieten. Da müsstest du mit den Kollegen von Inforadio...
Ich schaffe das, wir machen das. Du hast so viele spannende Musikerinnen und Musiker auch zu Gast in deinen Sendungen, in der Tankstelle. Dich interessiert ja in den Gesprächen nicht die Karriere des... Also dich interessiert natürlich die Laufbahn, aber viel mehr als die Preise und die neuen CDs ist das, warum?
Ja,
oder das große, genau, warum das. Machst du das? Warum bist du hier?
Ja.
Und ist es so, dass dich das auch nachhaltig bewegt?
Ja, wenn ich merke, dass das Warum zumindest ansatzweise zu beantworten ist. Also vielleicht nicht immer so, dass man sagt, das sind die Gründe und das ist die Liste der Gründe und so. Sondern eher, wenn ich diesen Impuls oder diesen Drive auch im Gespräch spüre. Mhm. Und das tut man ja sofort. Mhm. Man versteht, ob es einen Antrieb gibt von innen heraus oder ob der von außen einfach der Person aufoktroyiert ist, so ein bisschen vielleicht zu hart ausgedrückt. Aber man spürt einen Unterschied, ob es den Menschen selbst ein Bedürfnis ist. Und oft vielleicht kann man auch sogar ein bisschen gucken, woher das kommt. Allerdings ist ja sowas wie Inspiration ein ganz abstraktes Thema. Natürlich kann man nicht immer sagen, ich mache das aus dem und dem Grund ganz genau. Man kann aber sagen, ich habe das schon immer gespürt und wenn ich dies oder jenes tue, dann kommt es wieder oder weiß ich nicht, solche Dinge. Also ja, es berührt mich natürlich und befeuert auch weitere Fragen, wenn ich merke, dass... Ja, dass die Menschen das wirklich aus sich selbst heraus wollen und auch damit hadern. Also es gehört ja auch dazu. Ja, ich habe viele Gespräche ja auch geführt, wo es um die Momente ging, in denen etwas nicht so läuft oder wo man eben als Künstler oder Künstlerin auch kämpft. Und dieser Kampf, den es bedeutet, von Einsamkeit, die es braucht, um überhaupt in der Intensität an Dingen dran zu bleiben, über Abstriche, die man machen muss im Leben, was ich zum Beispiel ganz schwer fände, wenn ich mir angucke, was ihr alle, die ihr ständig auf Tour seid zum Beispiel, auch für Abstriche macht, ja, wie viel Disziplin es kostet, mit wie viel Zweifeln man ständig zu tun hat. Also praktisch die Seite am Künstler sein, die nicht nur der Applaus ist und das Rampenlicht und die Erfolge, was natürlich unglaublich faszinierend ist und was auch für alle immer wieder toll ist anzugucken und wo man sich dann auch freut, wenn man selber dabei ist und klatscht und sieht tolle Konzerte, tolle Vorführungen. Aber alles das, was davor und danach kommt und was eben eine ganz, ganz andere und ganz spezielle Art von Dasein ist, mit sehr viel, auch vor allem mentaler Kämpfe und im besten Fall dann Stärke, die man aber ja erst ausbildet und die auch immer wieder in Frage gestellt wird. Also das alles finde ich wahnsinnig bewundernswert. Also in den Leben, die ich beobachtet habe, Künstlerleben, und ich würde jetzt fast sagen, ich zähle mich ja auch dazu. Ich bin nicht Künstlerin, ich singe nicht, ich spiele kein Instrument, aber ich habe diese Zustände auch. Mir ist das alles nicht fremd und natürlich suche ich in diesen Gesprächen auch immer Themen, die mich selber bewegen. Mhm. Ja, ich sitze da nicht als in Anführungsstrichen Musikjournalistin und auf der anderen Seite sitzt ein Musiker oder eine Musikerin, sondern es gibt ganz viel, wo die Welten sich dann eben auch überschneiden und vielleicht ist es sogar so, dass weil ich zum Beispiel keine Musikerin oder Malerin oder so geworden bin, obwohl ich das im zweiten Fall zum Beispiel mit bildender Kunst auch oft überlegt habe, ist es so eine Suche geblieben, die mich auch immer wieder in diese Welt zurückzieht. Mhm. Ja, ich komme von einer anderen Seite da rein, Aber es ist eigentlich, es sind die gleichen Fragen, es ist die gleiche Freude, es ist der gleiche Enthusiasmus, wie wenn ich auf der anderen Seite stünde. Und vielleicht ist das die Antwort auch, warum funktionieren dann so längere Gespräche? Weil man sich eigentlich auf einem Common Ground trifft,
ja, total.
Auch wenn man aus anderen Seiten kommt.
Das ist auch das Ziel gewesen, warum ich diesen Podcast mache, weil, wie du vorher gesagt hast, diese 0815-Fragen in der klassischen Musik, die kommen ja in jedem Gespräch mit irgendwelchen Sendern oder so. Und die sind auch gar nicht falsch, die braucht es ja auch. Aber es gibt so selten die Chance für Musikerinnen und Musiker oder Leute aus der Branche, wo du eben auch dazu gehörst, über das Warum zu sprechen und dass das Warum eben auch sehr schwierig ist. Also ja. Ich hatte kürzlich ein Gespräch geführt mit Danae und Kiveli Durkans. Die sind ja ein Feuerwerk an Energie. Aber ein großer Teil der Frage für sie war auch, wir wünschen der kommenden Generation, dass sie sich stärker mit dem Warum beschäftigen. Ja. Also ich habe mir immer gesagt, ich mache nichts, mein Studium und meine Laufbahn, um den ersten Preis bei dem und dem Wettbewerb zu gewinnen. Ich bin auch lustigerweise aus jedem Wettbewerb rausgeflogen. Ich habe keinen Gesangswettbewerb gewonnen. Aber vielleicht war das auch gar nicht meine Motivation war. Es gab die Kommilitonen, die haben die Arien so lange geübt, bis sie halt in dieses Muster passten von diesen Wettbewerben. Die haben die richtigen Anzüge getragen, die haben die Frisuren gemacht, wie es sein muss. Und das war deren Warum. Und mein Warum war immer, was du in den Gesprächen möchtest. Ich wollte irgendwie berühren und ich wollte eine intensive Bindung zum Publikum aufbauen.
Ja. Und auch zum Gesprächspartner.
Genau.
Ja, das ist auch das. Ich möchte auch, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel nie nach einem Interview, jetzt mit Ausnahme von uns, weil wir kennen uns besser oder Leute, wo das darum nicht mehr geht. Aber ich würde zum Beispiel auch nie als erstes mit jemand ein Selfie machen, bevor wir ein Interview beginnen. Ja. Weil sofort diese Energie und dieses Warum stehen wir hier, warum wollen wir uns unterhalten, weg wäre. Also ich spreche jetzt zum Beispiel vom Radio. Dieses Gespräch hatte ich neulich mit einer Kollegin, die das auch nie macht. Und häufig wird man ja gefragt, ja, wieso habt ihr da nicht und für online und für Insta und so weiter. Und wir hatten dann beide ähnliche Antworten. Wir wollten halt nicht diesen Flow stören, den wir hatten und der eigentlich im Radio wichtiger ist, dass man sich nicht verliert als
Gesprächspartner. Du hast nur das Wort.
Genau, und wenn ich dann sage, Moment, Pause mal kurz, können wir hier ein Foto machen, das ist weg. Das ist einfach nicht schön. Ja. So, ja,
was und, ich angefangen habe, ich dachte mir nämlich ganz oft, jetzt stehe ich auf der Bühne und ich schaue 2 Stunden in dieses wunderbare Publikum. Und habe ich angefangen, beim Applaus ein Selfie mit dem Publikum zu machen. Nicht nur, weil ich das auf Instagram posten möchte, sondern auch, um zu zeigen, ich werde daran denken. Also das ist mir eine Erinnerung wert. Ja. Ich sehe ja gewisse Gesichter, auch also gerade bei Kammermusik, ist ja der Saal nicht komplett dunkel. Ich erinnere mich an gewisse Gesichtsausdrücke oder an die Frau, die eingeschlafen ist, oder? Also ich möchte auch mit diesem Selfie dann irgendwie zeigen, das war echt toll mit euch. Und die Leute kommen dann oftmals nachher irgendwie, wenn die ein Autogramm wollen oder CDs kaufen und dann unterschreibe ich die und sagen die, das war eine super Aktion. Und ich habe gar nie über diese super Aktion nachgedacht, aber das ist zum Beispiel eine Art von Selfie, die ich so liebe und ich freue mich mittlerweile, wenn ich das dann auf Instagram bei anderen Kollegen auch sehe, weil das diese große Wertschätzung fürs Publikum ist, weil die ganzen Konzerte, das hat man ja während der Pandemie gespürt, vor diesen leeren Sälen, das war so schrecklich.
Ja.
Und auch diese Livestreams, wie man dann merkte, die Leute schreiten auf die Bühne und schauen in den leeren Saal, das schnürt einem irgendwie das Herz zu.
Ja, furchtbar, das stimmt.
Du hast vorher über deine musikalische Früherziehung gesprochen, aber was war dein erstes Konzerterlebnis, wo du dich aktiv erinnern kannst?
Gute Frage. Da muss ich mich jetzt öffentlich nochmal erinnern. Ich muss wirklich kurz nachdenken. Mein erstes Konzerterlebnis.
So, ich weiß nicht, ich habe meines, das war Lucia di Lammermoor am Opernhaus Zürich. Und ich dachte mir, wie langweilig. Meine Eltern haben mich da mitgenommen und ich fand das wirklich ganz schlimm. Und ich kann mich noch heute an das Bühnenbild erinnern, das waren ganz große schwarze Stühle, so übermenschlich groß und die konnten alle nicht sitzen. Das war irgendwie das Konzept. Und ich habe mich den ganzen Abend gefragt, das ist doch schrecklich unbequem. Die stehen jetzt immer, die wollen. und die Musik. Und das war wirklich ganz komisch. Und dann wundere ich mich bis heute, dass das offenbar doch so ein starkes Ereignis war für mich, dass ich dann in jedes Konzert und jede Oper mitgegangen bin. Ich habe mich nie gesträubt.
Ja, nee, ich mich auch nie. Also ich kann mich tatsächlich nicht an meine erste Oper oder mein erstes Konzert erinnern als ein einziges Konzert. Ich kann mich erinnern an die Zeit, wo ich mitgenommen wurde, die ersten Male und eigentlich immer. Es kann auch sein, dass es einfach vielleicht Chorauftritte von Freunden waren oder sowas. Also wir haben sehr viele gesangsbegeisterte Menschen in der Familie und haben auch alle immer im Chor gesungen. Also sowohl ich als auch meine Mutter, als auch Verwandte, Tanten und so weiter. Die Männer eher weniger, die sind bei uns ein bisschen mehr so Typ, ich bin aber die Beleuchtung oder ich bin so. Aber insofern weiß ich nicht, ob es eher privater Natur war oder auch mit meinen Großeltern zum Beispiel war ich ganz viel im Konzert. Die waren immer auch Freunde der Kammermusik in Hamburg und haben mich da oft mitgenommen. Ich weiß, dass es mich nie gelangweilt hat, allein schon, weil ich immer gerne geguckt habe, was die Leute auf der Bühne, und es ist heute so, auch machen, abgesehen vom Konzert.
Ja.
Also ich fand es immer schon faszinierend, wie gehen Menschen auf eine Bühne? Ja, so ein Streichquartett zum Beispiel. Oder wie setzen die sich auf die Stühle? Wer fummelt dann noch am Notenständer? Was passiert noch hinten? Was wird dann noch weggeräumt? Also Oper ist da ja schon die komplexeste Form, wenn man sich dann überlegt, okay, was passiert da jetzt alles, während ich nur den Vorhang sehe? Aber also auch kleinere Konzerte. Ich fand es nie langweilig, weil für mich war das immer schon mehr als dann die Musik, die man sieht. Es war so alles. Ich habe mir auch immer schon vorgestellt, wo kommen die jetzt her, wenn die auf die Bühne kommen. Die waren ja vorher auch in irgendeinem Raum. Also auch als ich ganz klein
war,
habe ich schon gedacht, sowas. Ich fand immer, und dann natürlich, deshalb habe ich auch immer gerne vorne gesessen.
Ja.
Und bis heute bin ich ein Typ, die eigentlich gerne so sitzt, dass ich die, also ich sehe gern die Gesichter und alles. Das würde ich auch fast dem Klang vorziehen. Also ich bin immer noch, wenn mir jemand sagt, ja, aber der Klang ist weiter hinten besser, ich sehe trotzdem gern gut.
Ja.
Und so war ich schon als kleines Mädchen. Also ich saß auf der Stuhlkante, wie mir meine Eltern erzählen, bewegungslos. Das kann gut sein, das ist manchmal bis heute so. Und war immer total fasziniert. Also von allen Ebenen, die so ein Konzert ist. Und ich glaube, da war mir dann auch gar nicht so wichtig, welche Musik das war. Also das war jetzt nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass ich gedacht habe, oh Gott, das ist ja doofe Musik oder toll.
Ja.
Irgendwie potenziell fand ich es erstmal toll, wenn Leute was vorgeführt haben, gesungen, gespielt. Auch ich war viel im Schultheater mit, weil meine Eltern immer sehr involviert waren da und habe da viele Proben mitgekriegt. Ja, und auch, ja, ich kannte viele Menschen, die in solchen Produktionen mitgemacht haben, ob jetzt im privaten oder professionellen Rahmen, alles. Und insofern für mich war das immer eine faszinierende Welt.
Mir hat Mama gesagt, als ich war vielleicht 12 oder so, eine Führung im Theater gehabt und dann habe ich mich in die Reihe 8 gesetzt im Parkett. Und da hat die Person, die Führung gemacht hat, gesagt, das ist die schlechteste Reihe in jedem Theater, die Reihe 8.
Aha.
Und ich war so, warum? Ja, weil da ist die Badewannenakustik. Also da klingt wohl alles verzerrt. Und seitdem, immer wenn ich eingeladen bin irgendwo, habe ich so Schiss, dass ich dann Reihe 8 bekomme. Und auch immer, wenn ich jetzt Leute einlade und dann denen Tickets organisiere, sage ich immer in der E-Mail, please not row 8, under no circumstance. Und ich weiß bis heute nicht, ob es stimmt, aber es hat sich bei mir so eingeprägt. Ich sage immer davor, dahinter alles gut, aber nicht Reihe 8.
Aber das würde ja heißen, dass jeder Konzertsaal gleich konzipiert sein muss, oder? Das kann ja eigentlich gar nicht sein.
Ich habe seitdem so Angst und dann auch, als meine Eltern jetzt nach Italien gekommen sind, wo ich eine große Oper gesungen habe, da wollten die mir Reihe 8 geben. Und ich habe gesagt, es geht auf gar keinen Fall. Da saßen die Reihe 14, viel weiter hinten. aber der Klang war tatsächlich besser. Also ich höre auch immer, je weiter hinten eigentlich, desto besser mischt sich das alles. Da bin ich jetzt am liebsten in der Loge.
Wenn es kommt in der ja Loge auch ein bisschen gibt, tatsächlich drauf an, was so man Überblick guckt. Hat. Ja,
also. Weil in der Loge, in der Oper hast du noch die Möglichkeit, auch das Orchester ein bisschen zu sehen. Oftmals ist das ja auch so tief, dass man aus dem Parkett das irgendwie gar nicht so richtig sieht. Wenn man Reihe 3 sitzt oder so, dann sieht man nur noch den Dirigentenhinterkopf und aus der Loge hat man den Einblick in das Geschehen im Graben.
Ja, das stimmt. Das ist echt immer die Frage, was will man vor allem sehen, gerade in der Oper. Ich habe übrigens auch noch zwei Operngeschichten. Du hast gefragt nach meinem ersten Konzerterlebnis. Ich weiß es nicht mehr. Was ich aber weiß, sind zwei. Eine davon Schweizer Operngeschichte. Okay. Die habe ich auch schon ganz oft erzählt, aber dir vielleicht noch
zum ersten Mal bei uns.
Das vielleicht, ich weiß es nicht, aber das sagen wir jetzt einfach so. Die erste Geschichte, ich gehe jetzt chronologisch vor, ist mein Schulpraktikum, das ich nämlich mit, ich glaube, 14 an der Hamburger Staatsoper gemacht habe. Da bin ich durch Zufall ganz spät reingerutscht und durfte 2 Wochen in der Maske und im Kostüm mitarbeiten. Und ich hatte Glück, dass sie mich ganz viel haben machen lassen. Also ich durfte wirklich in den Werkstätten sein. Und da ist meine Erinnerung, dass ich die Schuhe von Cecilia Bartoli anspritzen durfte. In so einem hellblau, sie war La Cenerentola. Und ich durfte mich auch um die Schwestern kümmern, also um die Schwestern in der Oper und durfte diese ganzen Neonklamotten sozusagen mit präparieren. Und ich weiß noch, dass mich das zutiefst, also es hat mich so beeindruckt alles und diese Werkstätten. Und dann bin ich in der zweiten Hälfte dieses Praktikums ja in die Maske gewechselt und da durfte ich immer den Männerchor schminken. Und es gab zu der Zeit gerade unter anderem Lohengrin und ich musste, ich glaube, 20 Männer jedes Mal mit solchen roten Backen versehen und ich musste denen immer rote Bäckchen, rote Nasen. Und es war eine überschaubare Aufgabe, aber die waren so nett zu mir.
Ja.
Und also dieser ganze Männerchor, die haben mich da bestens unterhalten in ihrer Maske und ich bin dann rum und habe diese Bäckchen gemalt. Und das waren so tolle hinter der Bühne Momente, die ich auch zum Beispiel nie vergessen habe. Auch diese auf dem Schnürboden zu sitzen, so wo ich ja noch wirklich auch jung war und sowas noch nicht so kannte, wie hoch das wirklich ist und von oben die Vorstellung anzugucken, so als kleine Praktikantin. Und mein Papa hat mich damals dann immer nachts da am Bühnenausgang abgeholt, weil ich konnte natürlich noch nicht alleine dann da immer nach Hause fahren. Also es war ganz toll. Und als Brücke jetzt in die Schweiz, meine Opernliebe hat sich dann so manifestiert und vor allem so angehängt an Cecilia Bartoli damals, die ich auch in lauter Liederabenden oder so Soloabenden dann gesehen habe, dass ich tatsächlich wenige Tage vor meinem Abitur nach Zürich gefahren bin mit dem Zug, 10 Stunden oder wie lange das gedauert hat, um sie dort zu sehen an der Züricher Oper, als sie noch da im Ensemble war. Und das war, glaube ich, eins der aufregendsten Opernerlebnisse meines Lebens. Also nicht nur, weil ich eigentlich meine ganzen Klausuren schreiben musste 2 Tage später, sondern auch wegen dieser wahnsinnig langen Reise alleine. Also ich bin wirklich, ich habe die Karte geschenkt gekriegt zum 18. Geburtstag. Okay. Und das war damals eine unglaubliche Summe, was das gekostet hat. Ja. Noch in D-Mark ja damals. Und ich habe mir extra, also ich allein die Gedanken, die ich mir gemacht habe, wie ich da aufkreuzen kann, was ich da wohl anziehen muss.
Was hattest du an?
Ich hatte, oh Gott, ich glaube, was ganz Spießiges, also von dem ich damals dachte, so was muss ich anziehen, damit ich in Zürich am Opernhaus mithalten muss. Heute würde ich das an, zum Glück gibt es davon keine Fotos, heute würde ich das angucken und denken, Fanny, was ist dir eingefallen?
Verbrenn das Kleid.
Aber ich war eben sehr jung, es war bestimmt irgendwas lila oder so romantisch. Ist, wie man in dem Alter so ist. Ich dachte so, ja, blumig, romantisch, sowas. Und das Irre war aber, dass ich das alles, heute wäre das ja selbstverständlich. Man fährt irgendwo alleine hin, aus bestimmten Gründen. Ich meine, ich gucke mir ja jetzt auch Sachen an, die nicht in Berlin stattfinden und bin aber einfach, das ist mein Beruf. Damals war ich ganz jung, hatte diese Karte, saß stundenlang im Zug und konnte das echt nicht fassen.
Saßst du schon im Kleid?
Nein, ich habe mich da umgezogen und dann aber diese Situation vor der Oper, wo die ganze Züricher, die feine Gesellschaft da reingeströmt ist. Und es war ja auch ein völlig anderes Gefühl, als in Hamburg mit den nüchternen Norddeutschen in die Oper zu gehen. Ja,
natürlich also, macht man sich schick.
Und dann so ein da und ich, also, und dann saß ich, weiß ich noch, auch in einer Loge und die um mich rum saßen, es waren alles so gut betuchte ältere Menschen, die haben, glaube ich, bis zum Schluss nicht verstanden, was ich da tue, wer ich bin, woher ich komme, warum ich da bin, weil man so offensichtlich gesehen hat, ich kenne mich da nicht aus, ich bin alleine, ich bin sehr jung. Also ich war
du hast
da
keinen
schon,
reichen Zürcher kennengelernt an dem
hätte,
Abend. Dein
hätte
Leben hätte
echt
anders
mehr machen
enden
können.
Können.
Aus meinem Jahr.
Die Rolex-Erbin hättest du werden können.
Ich war zu fixiert auf Chichilia. Ja, nein, ich habe die Geschichte tatsächlich schon öfter erzählt, auch in meiner Sendung, weil es einfach so ein einschneidender Moment war und weil es sehr viel darüber sagt, was meine Prioritäten waren. Also ich hatte überhaupt keine Angst, meine Prüfung irgendwie zu versauen.
Wolltest diese Frage
habe ich dann
Bühne
auch nicht.
Erleben.
Ich habe dann im Zug Nietzsche und Kant und für mein Philosophieabitur noch, glaube ich, 2 Reklambände durchgelesen. Ja. Es war irgendwie alles okay. Ich habe mich so beseelt gefühlt.
Was hat Cecilia Bartoli an dem Abend gesungen?
Ich glaube auch Cenerentola.
Okay.
Ja, ich meine, es war ja damals so ihre Star.
Hast du ihr die Geschichte mal erzählt?
Nein, ich habe sie auch nie getroffen.
Ah, das,
sie ist eine der wenigen. Ich glaube, es wäre auch gar nicht so schwer.
Nein, ihr würdet euch verstehen.
Ich habe nie daran gedacht, später in meinem Leben sie mal einzuladen oder an sie ranzutreten und zu sagen, wir müssten eigentlich mal ein Interview machen. Ich glaube, es wäre ganz einfach, aber es ist so, der Gedanke ist mir nie gekommen, weil sie gehört in diese Zeit der Anbetung.
Ja.
Und vielleicht ist es auch gut. Es ist so meine Jugend, mein Jugendstar im Bereich der Oper.
Aber ich habe auch so paar Stars der Klassik, zum Beispiel Anne-Sophie Mutter.
Ja.
Ich habe sie noch nie live erlebt, aber ich weiß, wenn ich ihr mal gegenüberstehen würde, ich würde keinen geraden Satz rausbringen. Also
die wiederum habe ich schon gesehen. Im Silvesterkonzert.
Ah,
war
okay.
Ganz klassisch in der Philharmonie.
Ach, wie schön.
Das
Was hatte sie an? Die hat immer schöne Kleider an.
Ich glaube, blau, das stimmt. Blau. Ich glaube, blau hatte sie an.
Das bringt mich zu einer ganz wichtigen Frage. Die Mailänder Skala hat jetzt verboten, in kurzen Hosen und ich glaube Sneakers und Flipflops in die Oper zu gehen. Was findest du darüber?
Da bin ich sehr zwiegespalten. Ich habe über diese Frage aber auch ganz lange nachgedacht.
Ja, ich nehme ich auch.
Auch schon überlegt, sie zum Thema eines Gesprächs mal zu machen. Ich bin sehr zwiegespalten. Ich finde einerseits finde ich es toll, dass es noch Orte gibt, wo man über sein Erscheinen eine gewisse Art von Wertschätzung ausdrückt.
Mhm.
Ob das eine ist für die Menschen, die da auftreten, ist eine andere Frage. Das ist zum Beispiel meine Frage. Bedeutet es den Menschen, die diese Produktion machen, etwas, wenn die Leute schick gemacht dahin kommen? Mhm. Schick im Sinne von traditionell schick.
Mhm.
Ja, also Sneakers können ja auch sehr schick sein.
Ja, ja.
Guck mich an.
Ja, du siehst, also liebes Publikum, ich muss mal kurz das ausbilden.
Also ich bin ein großer
Linke
Fan von
Bomberjacke.
Turnschuhen eigentlich, wenn sie, ich liebe ja farbig, ja, farbige Turnschuhe.
Genau.
Davon, also insofern, ich finde schon auch, dass sie als Teil eines bestimmten Outfits auch schön aussehen können. Die Frage ist immer, ist der Anlass dafür der richtige? Und ich zum Beispiel habe überlegt, ich glaube, ich gehe in die Oper tatsächlich auch selten in Turnschuhen, weil in mir auch so ein vielleicht altmodisches Bewusstsein noch verankert ist, auch bedingt durch mein Elternhaus vielleicht, wo es auch immer hieß, ja, aber keine Cappies in die Oper. So.
Ja, das finde ich auch.
Also Cappies, solche Sachen, das kenne ich aus meiner, ich hatte nie welche, mir stehen keine Cappies. Das heißt, es ist für mich vielleicht auch so verinnerlicht.
Ja.
Ich hinterfrage das aber durchaus und ich frage mich auch, ist ein Cappy und ein paar Sneakers, wenn sie bewusst als Fashion Statement getragen werden, dasselbe wie Sneakers und Cappy, weil man keinen Bock hat, sich schick zu machen. So, das sind ja zwei bisschen verschiedene Sachen und deshalb sage ich, ich bin da sehr hin und her gerissen.
Es hat ja auch jede Stadt ihren eigenen Stil, sich schick zu machen. Also wenn man in Zürich in die Oper geht, ist es immer noch so, dass die Leute sich fein machen und vielleicht auch mal die Bluse tragen, die sie sonst nicht so oft anziehen. Und in Berlin sehe ich viele Leute, die halt direkt von der Arbeit kommen und wie gesagt, ich gebe dem auch gar nicht so eine Wichtigkeit. Mir ist das ziemlich egal. Aber ich würde selber niemals in einer kurzen Hose in die Oper gehen, weil das auch in meiner Erziehung einfach anders war, dass wir uns halt ein bisschen der Occasion widmen und uns auch mal die halbe Stunde vorm Schrank die Zeit nehmen. Aber wo ich mich immer frage, was ich anziehe, sind Premierenfeiern. Ich bin immer komplett ratlos. Und das ist am Premierentag bin ich total gestresst. Und dann muss ich diese blöden Premierengeschenke machen, die man ja auch noch vorbereiten muss für, wenn man dann eine Oper mit 20 Sängern hat, dann machst du 20 kleine Tütchen mit Toi Toi Toys und so. Und dann das Outfit für die Premieren feiern, weil da sieht das Publikum dich ja privat. Und wenn du dann da in Turnschuhen und irgendein einfaches T-Shirt kommst, dann sagen die, ach, die Oper ist gar nicht so glamourös, wie sie immer, tut. Und da mache ich mir immer große Gedanken. Dann kaufe ich mir auch oft was.
Ich verstehe das. Also ich finde das auch, ich finde es ein ganz schwieriges Thema. Also bei Publikum, wenn wir darüber reden, wie können wir Leute begeistern und wie können wir Leute dazu bringen, keine Berührungsängste zu haben und so weiter, dann kann man natürlich sagen, mir wäre jemand in Turnhose und Cappy, der das aber total liebt und da 3 Stunden lang gebannt sitzt und große Gefühle hat und sich einlässt auf ein Konzert oder eine Opernvorführung, ist mir natürlich 1000-mal lieber als der schickste Vorstandsvorsitzende, der dann seinem 600-Euro-Anzug kommt, weil das dann in der Agenda seines Wochenplans steht. Und aber eigentlich die ganze Zeit nur wartet, bis er wieder gehen kann oder maximal noch einen Champagner trinkt und dann wieder geht. Also ohne jetzt Vorurteil oder ich sage jetzt mit Absicht so zwei radikale Beispiele, weil man natürlich so argumentieren kann, das Outfit sagt ja nichts darüber, was man dort erlebt und ob man wiederkommt und was man am Ende weitertragen kann an Begeisterung. Nichtsdestotrotz gibt es die andere Seite. Ich bin gleich fertig. Nee. Das ist so ein schwieriges, tolles Thema.
Wir machen jetzt nicht nur eine Playlist für den Podcast, sondern auch einen Kleidervorschlag. Ein Kleidervorschlag. Wir machen Funnies Outfits.
Du wolltest das so.
Funnies Outfits für die Oper, oder?
Also ich bin auch jedes
Für Cenerentola ist das lila Kleid. Das ist das Gesetz. Ne?
Also in Zürich, ich würde Zürich nochmal eine neue Chance geben und auch mir eine neue, für mich das als neues Projekt in ganz neuem Outfit sehen. Aber
wenn ich in Zürich an der Oper singe, dann kommst du.
Ich möchte eigentlich nur, ich wollte gerade sagen, ich möchte eigentlich wiederkommen, wenn du singst.
Ja.
Oder in deiner Gesellschaft dahin gehen.
Okay,
und dann können wir selber uns verrückt machen. Also
was
zu zweit
anziehen.
Verrückt machen. Was wir dann. Nee, es ist ja auch so, manchmal ist es ja einem egal, weil es auch dann. Es bedeutet dann nichts, weil man selber auch nicht in der Stimmung ist, um irgendwas nach außen tragen zu wollen oder so. Und dann anderen Abenden, und bei dir ist es nochmal was anderes, weil du ja etwas anderes repräsentierst als Sänger. Als ich zum Beispiel. Ich kann ja im Grunde, für mich ist es irrelevant, außer ich entscheide, dass ich da jetzt heute so oder so kommen will, weil ich zeigen will, entweder zum Beispiel, ich mache es oft so, ich komme passend zur Inszenierung manchmal.
Ach so. Also du wenn schaust dir vorher Beispiel, die Inszenierung.
Na, ich muss oft die Proben oder zumindest die Generalprobe sehen, weil wir ja häufig berichten.
Ja.
Live dann entweder oder übertragen sogar die Opernpremieren. Und dann weiß ich immer schon so ein bisschen, wie die Grundoptik ist. Und manchmal, okay, das ist nicht eine Regel, aber manchmal macht es mir Spaß, dann so ein bisschen passend zu kommen zu diesem Abend auf der Bühne. Das ist ein Weg, wie ich mir viele Fragen erspare. So, und dann gibt es Abende, da hat es dann pragmatische Gründe, weil ich dann immer Kopfhörer aufhabe, ja, und ganz viele Interviews in der Pause führe und praktisch da stehe. Da ziehe ich dann was an, wo ich mich so mobil fühle, genau, zum Beispiel. Auch, ja. Also es sind viele Dinge, erledigt der Anlass schon in meinem Fall. Aber wenn du natürlich flanierst als Darsteller auf so einer Premierenfeier, ist das halt was ganz anderes, das verstehe ich.
Wie ist das kürzlich jetzt passiert? Ich hatte in Martina Franka einer Garderobe ohne Sofa. Und das ist mittlerweile, habe ich die Anforderung, dass ich eine Liegemöglichkeit, also das kann auch ein Campingbett oder so sein, in meiner Garderobe habe, wo ich mich hinlegen kann in der Pause, weil das super wichtig ist für mich, dass ich so 10 Minuten, ich schlafe dann nicht, aber kurz irgendwie in mich gehen. Und gerade wenn das so Rollen sind, die einfach wahnsinnig körperlich sind, tut mir das gut. Auf jeden Fall, da war nichts. Und da habe ich mir meine Yogamatte, mit der ich immer reise, in die Garderobe mitgebracht. Und weil aber an dem Festival, das war Repertoirebetrieb, das heißt Montag dieses Stück, Dienstag dieses Stück, Mittwoch dieses und ich dann wieder am Donnerstag. Das heißt, meine Garderobe war von allen anderen auch noch benutzt. Ich habe diese Yogamatte nicht dagelassen. Dann bin ich immer nach der Vorstellung, irgendwie, ich habe mich abgeschminkt, mich umgezogen, mit meiner Handtasche und meiner Yogamatte aus der Oper. Und da war so ein roter Teppich. Und von diesem Festival gibt's ganz viele offizielle Fotos, wo ich war der Hauptdarsteller, er hat ja alle auf mich gewartet, wo ich diese hässlichen Yogamatte aus der Oper rauskomme. Und da haben schon Leute gesagt, can I please take your yoga mat for this official photo? Und irgendwie so nach der dritten Vorstellung habe ich gesagt, nein, das ist jetzt ein Teil von mir.
Das ist, weißt du, du musst dich ja auch permanent, du bist ja permanent im Fokus. Ja, so gerade jetzt in Zeiten digitaler Medien, ja, musst du ja immer darauf vorbereitet sein, dass du fotografiert wirst oder ich weiß nicht was. Ich bin ja oft froh, dass ich Radio mache, weil das ja noch ein bisschen moderater ist. Mhm. Niemand kennt einen, man macht die Jobs auch meist in irgendeiner Ecke, steht man dann mit den Gesprächspartnern. Es ist selten, außer ich moderiere jetzt auf der Bühne oder eben bei der Tankstelle, ist es selten.
Da sieht man.
Als Bild präsent. Aber ich hatte tatsächlich neulich auch so einen Moment, wo ich meinen ersten Arbeitsunfall hatte.
Oh Gott.
In einer Übertragungspause hinter der Philharmonie bin ich zwischen Übertragungswagen und Backstage-Eingang gestürzt und zwar richtig doll auf den Asphalt und habe mir sowohl mein Abendkleid als auch meine Hände, meine Knie, alles aufgeschlagen. Und mein Interview mit Albrecht Meyer, dem Solist des Abends, stand unmittelbar bevor, 2 Minuten waren noch bis zur Live-Schalte. Und ich bin dann also in dem zerfetzten Outfit, und es war wirklich völlig zerrissen, und meinen aufgeschürften Händen, weil mein Arbeitsethos dann so hoch war und außerdem das Adrenalin auch, in dieses Foyer. Und das war wirklich ein skurriler Moment, weil die Platzanweiserinnen, die da ja als Einzige dann sitzen in der Pause und ihre Bücher lesen, wollten dann alle sofort den Betriebsarzt holen und so. Und es sah schlimmer aus, als es war. Aber es war dieser Moment, dass ich dachte, okay, ein Glück, das ist jetzt kein Fernsehen.
Ja.
Ich werde hier stehen, meine Hände sind wirklich, waren blutverschmiert. Also es war fast ein bisschen, und mit diesen ganzen Steinchen, die ich ja mit hochgebracht hatte und mein oranges, so eine Art weiß gar nicht, wie man das nennt, also das Outfit.
Eine Robe.
Eine Robe, genau. Das war alles so knieabwärts aufgerissen, Das Bein auch. Und ich dachte, gut, also wenn jetzt die Leute kommen, um ihre Fotos von Albrecht Meyer zu machen, der da gleich steht, dann werden sie sich auf den zweiten Blick wundern, warum die Reporterin in einem dermaßen Zustand.
Du bist halt so ein Fan. Du stürzt dich vor. Du sagst, out of my way.
Es war eher einfach dieses, okay, wir senden live, what can I do? Also habe ich natürlich weitergesendet. Und es war am Ende auch gut, weil man hört es natürlich überhaupt nicht. Die Übertragung war super. Aber wäre das jetzt zum Beispiel Live-Fernsehen gewesen oder sowas, gut, da wäre man jetzt auch nicht auf dem Asphalt vorher zwischen Ü-Wagen und Philharmonie hin und her gerannt.
Also man sieht jetzt nichts mehr.
Radio
Hände.
Hat wirklich was für sich. Es ist jetzt verheilt. Es sah schon ein bisschen brutal aus.
Du hast jetzt eine Albrecht und eine Meier-Narbe.
Die Geschichte ist, und Albrecht Meyer selber wollte
auch
dann auch noch, wollte
ja.
das so fast mir behilflich sein. Ich habe gesagt, nee, also wir machen das jetzt schon. Es war wirklich ein skurriler Moment, aber Thema, wie läuft man da rum im Foyer, das war auf jeden Fall mein fetzigster Moment in einem Konzertfoyer.
Ich glaube, auch der fetzigste Moment, den wir je hier
in
gehabt
Fetzen,
haben.
Ja.
Wir sind jetzt bei einer Rubrik angelangt, die heißt Classic Doppio Speed, weil ja der Kaffee jetzt eingeschlagen hat.
Ich muss gleich nochmal einen großen Schluck.
Und dann musst du auch noch sagen, wenn du jetzt einen Satz einer Sinfonie hättest, also der Kaffee heißt das Sinfonia, was wäre das? Der erste, zweite, wäre das eher ein langsamer Satz?
Immer der zweite.
Der zweite.
Immer der langsame.
Du bist immer der,
auch
das
in
hast
jedem
du mir schon
Konzert.
Mal gesagt.
Ja, ich bin immer die langsame. Lento. Ja, immer. Also ich bin ein Riesenfan der zweiten Sätze. Ja. In jedem Stück eigentlich.
Das heißt, Classic Doppio Speed beginnt jetzt. Ich sage ein Wort, ein Name, ein Begriff und du darfst auch nur mit einem Ausdruck antworten. Ein Wort, es kann auch ein oder oh mein Gott oder wow sein, aber nur etwas.
Ein Sound also.
Ein Sound.
Okay, ich
verstehe. Bist du bereit?
Yes.
Classic Doppio Speed. Felix Mendelssohn Bartholdy.
Funny.
Berghain.
Dance.
Deutsche Oper Berlin.
Zu Hause.
New York.
Sehnsucht.
Raststätte.
Tankstelle.
Berliner Currywurst. Konzerthaus Berlin.
Letzter Freitag.
Cappuccino.
Frühstück.
Schostakowitsch.
Bewunderung.
Ich dachte, du sagst bombengeil. Aber Bewunderung passt auch. Wein.
Lecker.
Und dann rot oder weiß?
Rot.
Franz Schubert?
Große Liebe. Liebe.
Kammermusik?
Königsklasse.
Liederabend?
Großartig.
Großartig. Fanny, jetzt haben wir viel über die klassische Musik gesprochen. Wir haben auch über die Schwierigkeiten der Klassik gesprochen, über die Outfits, die man tragen muss, die Hemmschwellen etc. Was ist für dich das große Plus am ins Konzert gehen? Also nicht nur die Welt, in die man eintaucht vielleicht, aber vielleicht ist es noch mehr. Was ist der Luxus für dich der klassischen Musik?
Auf jeden Fall die vielen Ebenen, die Klassik ist. Also es ist, einmal ist es die Musik selber. Also ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Es ist einfach auch unglaublich schön. Ja. Also es gibt eine Oper zu hören, ich meine, das ist einfach auch die Musik selber. Ich liebe einfach Oper, ich liebe Lied, ich liebe auch Orchestermusik. Es ist einfach der Sound und die Stücke und die wahnsinnig, also ich meine, die riesige, wirklich unendlich scheinende Bandbreite von Stücken, von Kompositionen, die es da gibt, der größte Zauber ist, die Musik selber zu erleben und die Melodien und die Klänge, die Sounds, die alles. Also das erstmal das Erlebnis an sich. Ja, ist ja was anderes als einen Song zu hören, was auch ein Erlebnis ist. Aber eine tolle Arie ist einfach auch erstmal wahnsinnig schön. So. Und die Frage war, was ist für mich das größte Erlebnis? Ich glaube, es ist gar nicht so viel anders für mich als wenn ich ein Popkonzert einer Band sehen würde, die ich schon immer toll finde oder sowas. Es ist ein Gemeinschaftsgefühl natürlich auch, also dass man mit Leuten da sitzt, die in dem Moment, und es gibt ja diese Momente, wo alle das merken, jetzt passiert hier was und das ist größer als wir. Mhm. Und das sind die tollsten Momente natürlich, wo der Mensch sich selbst eigentlich übersteigt und man auch als Publikum daran teilhat. Selbst wenn man nicht da singt oder spielt, man sitzt da und man spürt es. Du hast Schostakowitsch genannt zum Beispiel, ja. Also eine Sinfonie von Schostakowitsch zu hören und an bestimmten Stellen einfach kaum atmen zu können, weil man spürt, das ist so unfassbar, dass ein Mensch so etwas erdacht hat und dann andere Menschen das zum Leben immer wieder erwecken und das so groß erscheint. Also ich glaube, diese Größe, die die Musik haben kann in manchen Momenten, da drin liegt so eine Riesenhoffnung. Also für mich ist das, hat das etwas Religiöses vielleicht. Ich bin ansonsten nicht besonders religiös, aber dafür gehe ich dahin, um in Momenten das Gefühl zu haben, das kann man nicht erklären, was jetzt passiert. Das braucht auch niemand erklären. Ich rede sehr gerne über Musik und trotzdem ist das natürlich auch immer nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und ab da bleibt die Musik trotzdem der Zauber, den. Und dann zu merken, okay, der Mensch ist nicht nur das Wesen, was Kriege führt, was furchtbare Sachen macht auf der Welt, was sich selber dabei ist, sich selbst zu zerstören. Nein, der Mensch ist auch das Wesen, was das hier machen kann, Kunst und so eine
aus
Momente.
Dem nichts wieder zum Leben erwecken schafft.
Momente erzeugt, wo nichts ist, wo man so große Gefühle hat. Auf einmal, ja, und sich dann dadurch ja auch ganz anders spürt. Also das ist vielleicht auch das. Und das kann man natürlich genauso in einer Oper haben wie in einem Popkonzert. Es ist vielleicht für mich dann nochmal was anderes, wenn es so unfassbar filigran wird. Also so bestimmte Stellen, wo dann gerade in der Oper so die allerleisesten Töne in bestimmten Arien, wo fast nichts mehr ist, wo wirklich die Energie so ist, dass man fast, man weiß nicht, stirbt man jetzt oder lebt man ganz intensiv, ja, so wo gefühlt Leben und Tod so nah zusammenliegen, also dann wird es so existenziell und dafür eigentlich, das will man oder will ich immer wieder dem so nahe sein wie möglich. Ja. Was nicht heißt, dass es dauernd passiert, ja, aber das Potenzial gibt es immer, selbst da, wo man es gar nicht erwartet.
Was ist deine Musik, oder gibt es ein Werk oder eine CD oder einen Komponist, wo du sagst, bevor du gestorben bist, musst du das nochmal gehört haben?
Ja, das ist, es gibt so eine, ich habe mal so eine Liste gemacht mit lauter Stücken. Ich nenne das immer meine Beerdigungsstücke, also eher wenn ich gestorben bin. Okay. Was sollen die Leute dann spielen? Aber das ist so viel. Ich glaube, es gibt nicht eine, nee, ich habe nicht ein Stück. Weiß ich nicht.
Für mich ist immer, ich singe dieses Werk auch öfters, aber ich singe es auch nicht so oft, deshalb habe ich noch diese Art von Distanz dazu, dass immer wenn ich auf der Bühne bin und es beginnt, überkommt mich dieses Gefühl von, ich muss hier sofort weg, weil es mich überkommt und das ist die Matthäus-Passion. Ich kann mich dem nicht entziehen.
Ja.
Und ich kann auch, wenn ich die Matthäus-Passion singe, also jetzt zuletzt in der Isar-Philharmonie München, ein Riesensaal, und ich sitze da und ich kann mich nur noch auf meinen Instinkt als Mensch verlassen, weil mich das Ganze so wie eine Religion in den Bann zieht. Und das ist ja ein tief religiöses Werk. Ist ja das, also wenn wir von Heiligtum sprechen, ja, viel heiliger geht's nicht. In der, vielleicht Mozart, Requiem noch dazu. Aber auch ich bin ein nicht religiöser Mensch. Da in dem Moment, in diesen 3,5 Stunden, bin ich so religiös, dass ich habe mal meiner Lehrerin gesagt, ich kann nicht mehr an meine Gesangstechnik denken. Ich kann nur noch an an diese Töne und diese Text und all das denken. Und da merkte ich, es geht ganz vielen Kollegen gleich, weil das dich irgendwie in so eine Ebene katapultiert, die du gar nicht mehr in Worte fassen kannst. Und das Schönste ist, wenn man dann bei der Matthäus-Passion keinen Applaus hat. Also in Hamburg zum Beispiel ist da, ich glaube, das hat mit Protestantismus zu tun, ja, ist danach Stille. Ja. Und man geht dann aus dem Konzert, auch als Sänger, und will eigentlich nur heulen, weil man denkt, oh, wo kann ich das jetzt hintun, dieses Gefühl? Aber für mich ist immer der Gedanke, dass bevor ich sterbe, muss ich es noch einmal gehört haben.
Ja, also so habe ich es bei keinem Werk, glaube ich, bisher mir vorgestellt. Aber wenn wir über geistliche Werke sprechen oder zumindest solche, die auf geistlichem Material basieren, dann würde ich sagen, der Messias ist für mich sehr wichtig. Wunderbar. Das hat damit zu tun, dass ich das auch tatsächlich als Kind und Jugendliche ganz viel, also auch mitgespielt habe und mitgesungen habe im Schulorchester und im Schulchor und damals auch von Stefan Zweig die Erzählung über die Entstehung des Messias ganz toll fand und immer wieder gelesen habe. Und ich auch durch diese Kassetten, über die ich auch schon ganz oft erzählt habe, ich weiß nicht, ob es die auch in der Schweiz, ob die auch gehört wurden, wir entdecken Komponisten, die haben mich auch ganz stark geprägt. Also die ein Hörspiel für Kinder, wo die Biografien von Komponisten aufbereitet sind zu Geschichten, gesprochen von Will Quartflieg, der in gerade für Hamburg eine ganz wichtige Figur war, als Schauspieler und als Sprecher und überhaupt also ein unglaublich toller Mann. Und diese Hörspiele, da erinnere ich mich eben auch sehr, sehr genau an Händel, an Haydn, also an die Folgen mit diesen Komponisten. Und da spielte bei Händel auch der Messias immer eine große Rolle. Also das ist so ein Werk, vielleicht stärker zum Beispiel als das Weihnachtsoratorium bei mir, wo ich immer unglaublich emotional werde, weil ich an so viele Phasen in meinem Leben denke, ja, und wo ich auch genau diese ganzen Gedanken des Göttlichen oder das Gefühl des Göttlichen ist es ja eher, nachvollziehen kann, einfach über die Musik. Und ich meine, bei Bach ist es ja sowieso so, dass man die Musik hört und wird automatisch, mir geht das auch so, zu einem Gläubigen oder einer Gläubigen in meinem Fall. Das ist so, man fragt sich überhaupt nicht, man fragt sich nichts mehr. Ich frage mich dann nicht, oh, kann, ist aber ja, das ist ja jetzt sehr gläubig oder sowas, ne? Diese, das wird alles aufgehoben. In dem Moment ist es alles klar.
Es ist komplett,
und man ist selber, ja, man ist dann irgendwie demütig. Es erzeugt so eine ganz große Demut vor etwas, was uns übersteigt. Und ob das jetzt Gott ist oder der Heilige Geist oder wie immer man das nennt. Und daran glaube ich durchaus auch. Deshalb kann ich auch mit all dem viel anfangen. Ja, ist egal, wie man das jetzt nennt. Ja, es wäre, also der Messias ist ein wichtiges Werk für mich.
Dann kommt das in unsere Playlist von Classic Doppio, der Messias. Liebe Fanny, danke, dass du hier bei Classic Doppio zu Gast warst. Bevor wir aber zum ganzen Ende kommen, muss ich auch unserem Publikum danken. Danke, dass ihr uns abonniert habt. Danke, dass ihr uns immer wieder zuhört. Es macht mir unglaublich Freude, diesen Podcast zu machen. Und mein Ziel ist es eben, die klassische Musik auch von einer anderen Perspektive von mir aus zu präsentieren und Menschen wie Fanny Tank einzuladen, die ich wahnsinnig schätze und von der ich glaube, dass sie der Klassik eben einen großen Dienst erweist. Abonniert uns weiter, empfiehlt uns weiter. Und jetzt, liebe Fanny, kommen wir zum echten Abschluss, weil ich lache ja wahnsinnig gerne, du lachst auch sehr gerne und du hast einen Witz mitgebracht, weil wir ja immer mit einer humoristischen Note den Podcast beenden. Bitte sehr.
Ja, ich lache total gerne. Ich kann aber ganz schlecht Witze erzählen und kenne auch kaum Witze, weil ich sie mir nicht merken kann.
Wir können auch googeln. Wollen wir?
Eigentlich ist es ein Anti-Witz. Das ist das Einzige, was ich mir immer merken kann. Und das ist vielleicht das Lustige daran. Er hat etwas mit Kaffee zu tun. Aber wie gesagt, das ist eigentlich gar kein richtiger Witz. Und der geht so: Was ist weiß und steht hinterm Baum?
Ich weiß es nicht.
eine schüchterne Milch. Ich sage ja, es ist ein Anti-Witz. Richtige Witze kann ich nicht.
Was?
Ich habe auch ein schwieriges Verhältnis zu Witzen, weil ganz viele finde ich auch nicht lustig. Also von diesen ganzen, die man so erzählt kriegt, das meiste, also ich muss mir jetzt die anderen Folgen anhören, vielleicht lerne ich dann lustige Witze.
Wir haben das Tor zur Hölle von den schlechten Witzen eröffnet in der ersten Folge schon. Deshalb, dein Witz ist jetzt mal endlich kein unter der Gürtellinie Witz. Das ist mal ein fast poetisch, eine schüchterne Milch.
Ich habe mehr nicht zu bieten. Ich habe wirklich überlegt, ich wollte meine Kinder fragen, ob sie mir Witze erzählen können. Ich kann mir keinen einzigen Witz merken.
Also ich mache das ja ab und zu so, dass ich, wenn ich unterwegs bin im Zug und ich habe das Gefühl, ich muss mal lachen.
Ja.
Dann google ich Witze, dann gebe ich einen die lustigsten Witze und dann lese ich Witze im Zug und da sind ab und zu gute dabei, aber ich kann mir auch keine merken. Ich kenne das Problem.
Okay, naja, googeln fand ich jetzt so ein bisschen unelegant, aber...
Du hast einen wunderbaren Witz mitgebracht. Ich frage meine Milch so jetzt, ist sie schüchtern? Danke, liebe Fanny.
Ich fühle mich sehr geehrt, dass du mich eingeladen hast.
Natürlich.
Der Kaffee war exzellent.
Immer noch ein langsamer Satz, oder?
Immer noch ein langsamer Satz, ja. Kommt jetzt ein langsamer Satz von irgendwas?
Nee, ich wollte fragen, ob der Kaffee dich wach gemacht hat oder ob du noch im langsamen Satz bist von der
Stärke. Nee, mit dir bin ich immer wach. Du bist ja das Gegenteil von einem langsamen Satz. Also bei dir fühle ich mich auch schon ohne Kaffee immer eher lebendig, sehr lebendig. Also Vivace ist das hier.
Wir sind Vivace.
Ja.
Danke, dass du hier warst, liebe Fanny.
Danke dir.